Ja, lass uns kurz beten, bevor wir anfangen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Ja, Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen deinen Heiligen Geist, dass wir, wenn wir dein Wort lesen, es auch verstehen. Herr, öffne du uns die Augen des Herzens, dass wir nicht taub sind, dass wir keine tauben Ohren haben, sondern öffne unsere Ohren für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Jesus, wir bitten dich, dass du uns frei machst. Frei machst, dich von ganzem Herzen zu lieben. Dich von ganzem Herzen anzubeten. Zu verstehen, was dein Wille ist für unser Leben. Dass wir uns die Augen aufgehen darüber, was wirklich wichtig ist in diesem Leben. Und wir bitten dich, dass du uns diese Vision vom Himmel wirklich wertvoll machst. Hilf du uns, dass wir dein Wort nicht nur mit den Ohren hören, sondern mit dem Herzen hören und dass dein Wort wirklich auf gute Erde fällt und Frucht bringt, Herr. Segne dein Wort jetzt für uns, Herr. Amen. Wir sind in der Offenbarung, Kapitel 4. Wir haben letztes Mal uns damit befasst, welche Grundsituation denn hier eigentlich angesprochen wird. Es ist der Zeitpunkt nach dieser Zeit, in der wir leben, in der wir jetzt leben. Wir leben in der Zeit der Gemeinde. Wir leben in der Zeit der Gnade, die gleichzeitig auch Zeit der Buße ist. Denn ohne Buße keine Gnade. Aber ohne Gnade auch keine Buße. Das Wunderbare ist, dass Gott uns seine Gnade schenkt und die Güte Gottes bringt uns, leitet uns zur Umkehr, zur Buße. Und durch die Buße, durch die Umkehr zu Gott, empfangen wir die Gnade, greift die Gnade in unserem Leben. Die Gnade Gottes ist da, jeden Morgen neu. Seine Arme sind offen, uns anzunehmen, uns zu empfangen. Seine Hände sind offen, sie geben. Sie sind nicht verschlossen, sie halten nicht fest, sondern Gott gibt. Er gibt den Guten und den Bösen, den Gerechten und den Ungerechten. Gottes Gnade ist groß über uns. Er schenkt uns Segen. So vielfältig, ohne dass wir ihn bitten, ohne dass wir ihm danken. Den Gottlosen wie seinen Kindern. Und wir, seine Kinder, wir sind mal oft nicht viel besser als die Kinder dieser Welt, wenn es darum geht, zu bitten und zu danken. Gott möchte, dass sich das ändert. Er möchte, dass wir lernen, alle Zeit zu beten. Dass wir in ständigem Kontakt mit unserem Vater im Himmel sind. Dass wir alles aus seiner Hand empfangen. Dass wir alles aus seiner Hand erwarten. Dass wir auch alles Gute auf ihn zurückführen und ihm für alles Gute Dank geben. Aber das ist ein Lernprozess, in dem wir stehen. Und wir sollten nicht an dem Punkt stehen bleiben, wo wir jetzt sind, sondern wir sollten uns vom Geist Gottes führen lassen, dass wir dazulernen, noch mehr dankbar zu sein, noch mehr für die ganz alltäglichen Dinge Gott zu bitten, noch mehr all das, was wir suchen, in ihm zu suchen und von ihm zu empfangen. Jesus wirbt um uns, dass wir nahe zu ihm kommen, dass wir uns abwenden von allen falschen Lehren und immer wieder zurückkommen zu seinem Wort, zu seiner Wahrheit. dass wir uns ausrichten lassen auf das, was wirklich wichtig ist. Uns bereit zu machen und bereit zu halten für den Tag, wo er wiederkommt. Und dass wir in den Werken wandeln, in den Werken der Liebe. Und Paulus sagt, ich kann alles Mögliche Gutes tun. Ich kann wirklich das Beste vom Besten tun. Und wenn ich die Liebe nicht habe, wenn die Liebe es nicht ist, die mich erfüllt, die Liebe Gottes, wenn es nicht die Liebe Gottes ist, die mich treibt, dann ist das alles hohl. Dann ist das alles nichtig. Dann bleibt das alles nicht. Die Liebe bleibt. Es gibt ein ganz schönes Lied von Cale Gaunt, das ist eine amerikanische Sängerin, die hier aber in Deutschland lebt und auch auf Deutsch singt teilweise. Und da heißt es, die Liebe bleibt, was wir aus Liebe tun, das bleibt bestehen. Denn die Liebe bleibt, denn was Gott aus Liebe tat, das bleibt bestehen. Was wir aus seiner Liebe tun, wenn wir von seiner Liebe getrieben werden, das ist es, was wirklich bestehen bleibt. Das ist Frucht für die Ewigkeit. Alles andere vergeht. Deswegen ruft Jesus uns zurück zur ersten Liebe. Deswegen ruft er uns immer wieder in seine Nähe. Deswegen klopft er an in Laodicea und sagt, mach doch die Tür auf. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will nicht einfach nur, dass du einer guten Lehre folgst. Ich will nicht nur, dass du ein moralisch ordentliches Leben führst. Ich will nicht einfach nur, dass du ein religiöses Leben führst. Dass du irgendwie ab und zu mal in deiner Bibel liest, dass du irgendwie irgendwelche Gebete sprichst, dass du sonntags... Das will ich, ja, das gehört auch dazu. Zu einer lebendigen Beziehung zu Jesus gehört es dazu, in der Bibel zu lesen, zu beten, in Gottesdienst zu gehen, das gehört alles dazu. Aber das ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist die persönliche Herzensbeziehung zu Jesus. Und zu der ruft er uns. Und wenn du Jesus nicht hast, dann bist du nicht sein. Wenn du seinen Geist nicht hast, dann bist du nicht sein. Und wie hast du seinen Geist? Wenn du eine persönliche Liebesbeziehung mit Jesus hast. Dann hast du seinen Geist empfangen. Wenn du aber nur in religiösen Werken wandelst, Pflichterfüllung, das muss man ja so machen, dann bist du nicht an dem Punkt, wo Gott dich haben will. Da ruft Jesus dich, komm doch zurück in meine Nähe, in meine Gemeinschaft. Ich will das Abendmahl mit dir essen. Wenn wir heute Abendmahl essen, dann teilen wir das miteinander, aber wir essen es vor allen Dingen mit Jesus. Jesus isst es mit uns. Er teilt es an uns aus. Er gibt es uns. Und er sagt, ich freue mich so sehr auf den Tag, wo wir es leibhaftig miteinander essen werden. Und jetzt eben diese Tür im Himmel, die ist geöffnet. Wie wunderbar, oder? Das ist doch so schön. Die Tür des Himmels ist geöffnet für dich und für mich. Dass wir hineinkommen können in die Herrlichkeit Gottes. Dort will er uns hineinnehmen mit denen zusammen, mit allen, die ihn lieben, zu allen Zeiten. Das wird eine herrliche Zusammenkunft sein, wenn wir dann zusammen mit den Geschwistern aus den Jahrhunderten, wir werden Martin und Käthe begegnen. Martin Luther. Und seiner Käthe, sein Herr Käthe, wie er sie genannt hat. Katharina von Bora, für alle, die das nicht wissen, seine Frau, seine Ehefrau. Und die vielen, vielen anderen, Maria von Magdala, Maria und Martha, Martha, die wird schuften. Nein. Jesus bereitet alles vor. Er ist derjenige, der uns das Essen vorbereitet. Und er uns wird dieses Festmahl uns austeilen. Wir werden uns hinsetzen, wie es im Psalm 23 heißt. Und der Tisch ist gedeckt. Der Becher ist voll eingeschenkt. Er bereitet uns diesen Tisch. Der Herr bereitet uns den Tisch. Das sind alles wunderbare Bilder. Aber hier in der Offenbarung, wie gesagt, geht es mehr um das Gericht, um die Universalität Gottes und seines Gerichtes. Und wir sind hier sozusagen schon einen Schritt weiter. Es ist nicht die Entrückung direkt, sondern es ist schon, die Entrückung ist schon geschehen. Die Gemeinde Gottes sitzt schon da. Da ist Gott auf dem Thron und 24 Throne drumherum. Dort sitzen die 24 Ältesten. Sie sind schon eingesetzt als Rat, der Rat Gottes. Aber wir lesen jetzt einfach nochmal diese Stelle. Wir sind auf vieles noch gar nicht eingegangen in dieser Vision vom Himmel nach der Entrückung. Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Die Zeit der Gnade ist zu Ende. Es geschieht etwas Neues. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand da im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder. Und ein Regenbogen war rings um den Thron von Ansehen gleich einem Smaragd. Johannes wird entrückt in den Himmel. Paulus hat gesagt, ich habe auch sowas erlebt. Ich weiß nicht, ob das im Geist geschehen ist, ob das jetzt leibhaftig gewesen ist oder ob das nur eine Vision war. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ich habe unaussprechliche Dinge gesehen. Und er sagt uns nicht, was er gesehen hat. Johannes berichtet uns, weil Jesus ihm gesagt hat, schreib das auf. Und er schreibt es auf und zeigt uns einen Thron. Und dass dort im Himmel ein Thron steht und einer dort darauf sitzt, bedeutet einfach, dass Gott regiert. Er ist der Herr. Er hat alles im Griff. All die Probleme dieser Menschheit. Mir geht es schlecht. Ich habe Angst. Ich mache mir Sorgen. Ich kämpfe mich ab. Ich bin tierisch. Gerade tierisch in Stress. Heute Mittag bin ich tierisch in Stress geraten. Na, gestern ist es offensichtlich geworden, dass wir irgendeinen Wasserschaden haben im Kaffee, ne, hier in der Gemeinde. Und ich habe versucht, irgendwie eine Heizungsfirma zu finden. Gestern hat das nicht geklappt. Dann heute haben wir eine gefunden. Die sind dann gekommen, die beiden Jungs, ne? Und wir gucken erstmal rundherum, kann man irgendwas sehen? Nee, man kann nichts sehen. Wir müssen da mal irgendwie. Ja, dann müssen wir die Fußleiste abmachen. So, er macht die erste Fußleiste ab und pff, kommt das Wasser rausgespritzt. Und ja, plötzlich gerätst du in Panik. Na? Du musst das Wasser stoppen. Wir müssen das Wasser abstellen. Wo macht man das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht wo. Wer kann uns helfen? Man ruft den an, bis man endlich jemanden hat, der einen vielleicht weiterhelfen kann. Dann erreicht man den Hausmeister vom Haus. Der Hausmeister, ja, ich weiß auch nicht genau, ja, ich muss mal vor Ort, das kann ich nicht erklären. Ja, er kommt, er wird kommen. Und die armen beiden, die mit ihrem Wasserstaubsauger, immerhin haben sie sowas Tolles wie einen Wasserstaubsauger, ne? Saugen das Wasser ab, ne? Und ich lauf rum wie so ein aufgezogenes, ne, Männchen irgendwie und fluche vor mich hin. Ich habe nichts mehr unter Kontrolle. Ich kann es nicht kontrollieren. Ich habe die Herrschaft eingebüßt. Und das macht mich wahnsinnig. Ich fange an zu schimpfen, ich fange an zu fluchen, ich fange an auszuflippen. Jesus, Gott. Gott sitzt auf dem Thron im Himmel. Oh, Peter zitiert immer gerne Psalm 2. Er sitzt und lacht über seine Feinde. Also, er sitzt auf dem Thron. Er hat alles unter Kontrolle. Da gibt's nichts, was ihn aus der Reserve lockt, was ihn aus der Ruhe bringt. Das einzige Mal, und das ist, fand ich ganz interessant, dass man sieht, wie Gott steht, ist an der Stelle, wo Stephanus gesteinigt wurde und er sieht Gott und Jesus stehen. Sie sitzen nicht, sie sind aufgestanden. Warum sind sie aufgestanden? Weil sie mitempfinden haben mit den Kindern Gottes. Weil sie Achtung erweisen demjenigen, der treu ist bis zum Tod. Aber Gott hat alles unter Kontrolle und das ist die Botschaft der Offenbarung. Gott hat alles unter Kontrolle. So wild und heftig die Gegenwehr der sündigen Menschheit auch ist, Gott hat alles unter Kontrolle. Und das ist das, was Johannes zuerst sieht im Himmel. Gott regiert. Wir singen auch dieses Lied, ne? Unser lieber Bruder Stephen Curtis Chapman hat es geschrieben, als sein Sohn aus Versehen seine kleine Pflegetochter überfahren hat. Ja, beim Ausparken, ne? Ist das kleine Mädchen da hinterm Auto dann, ne? Und erwachsener Sohn ist da drüber gefahren. Und die Familie hat furchtbar getrauert darum und hat sehr tiefe Lieder darüber geschrieben, um den Schmerz von seiner Seele zu schreiben. Und er ringt mit Gott in diesen Liedern. Und das eine Lied, das singen wir, ne? Our God is in control. Na, das ist nicht, die Situation ist nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Na, wir haben uns das anders vorgestellt. Aber unser Gott ist, er hat alles unter Kontrolle. Er regiert. Und dann sagt er, und wir singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und warten auf den Tag, wo wir das sehen werden, dass Gott immer alles unter Kontrolle hat. Und das ist hier die Situation. Johannes sieht es. Er sieht Gott auf dem Thron. Gott hat alles unter Kontrolle. Er hat alles unter Kontrolle gehabt. Die ganze Zeit, wo ich gedacht habe, es geht mir alles, na, es gerät alles aus den Fugen. Ich kriege nichts mehr gebacken. Ich weiß nicht mehr, wo oben noch unten ist, na. Gott hat alles unter Kontrolle. Das ist Gottes Botschaft durch Johannes an die Gemeinden, gerade die Gemeinden, die leiden, die verfolgt werden, die bedrängt werden. Da stand ein Thron im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder. Und ein Regenbogen war rings um den Thron von Ansehen gleich einem Smaragd. Hier werden drei Edelsteine genannt und in der Offenbarung werden mehrmals auch Edelsteine zitiert als Vergleich. Ich weiß nicht, wer von euch sich mit Edelsteinen auskennt. Das ist, glaube ich, nicht so eine große Gruppe. Also es gibt ja die Leute, die gerne mal in Harz fahren und dann in so ein Bergbaumuseum oder Bergmuseum rein. Na, in so eine Grube, na, da kannst du dir manchmal auch solche Edelsteine angucken. Und damals war es so, das war der Schmuck, den man hatte. Ne? Und der Schmuck war eben diese Edelsteine mit ihren besonderen Farben. Und für uns sind Farben was Selbstverständliches, aber für die damalige Zeit waren Farben überhaupt nichts Selbstverständliches. Na, wenn du Kleidung färben wolltest, dann musste das in einem sehr aufwendigen Prozess gemacht werden und das war teuer. Farbe ließ sich nicht so einfach produzieren. Und eben diese Steine, die man fand diese Steine und wenn man die eben poliert hat und wenn man die geschliffen hat, dann haben diesen herrlichen Glanz entwickelt und diese strahlenden Farben entwickelt. Und so ist das hier sozusagen das Kostbarste, die kostbarsten, farbigen, glänzenden Steine, die hier zum Vergleich gebracht werden. Und da haben wir einmal den Jaspisstein, das ist der gesprenkelte Stein, ein gesprenkelter Edelstein, der eben viele verschiedene Farben in sich haben können. Und der Sarder, der ist wiederum eher rot, mit so Bändern drin, mit so Streifen drin, weiß, rot oder orangerot. Er wird auch als fleischfarbend beschrieben. Der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder. Was das jetzt wirklich alles in der Tiefe zu bedeuten hat, weiß ich ehrlich gesagt, Geschwister. Ich hatte nicht viel Zeit zu studieren im Vorfeld. Ich habe ein bisschen mich rangemacht und versucht, aber ich bin da nicht so weit gekommen. Vielleicht kann Gott uns das später noch offenbaren. Ein Regenbogen rings um den Thron von Ansehen gleich einem Smaragd. Also auch der Regenbogen taucht hier auf. Und das ist, der Regenbogen hat ja ein Symbol, eine symbolische Bedeutung. Der Regenbogen wurde geschaffen nach der Flut als Zeichen Gottes. Wenn du den Regenbogen siehst, dann siehst du, dass Gott sein Treueversprechen hält. Immer wieder will ich daran denken, an meinen Treuebund mit der ganzen Menschheit. So ist um den Thron Gottes dieses Zeichen, das ihn tagtäglich sozusagen, also wenn er nicht in der Ewigkeit leben würden, wo es keine Tage in dem Sinne gibt, aber tagtäglich wird er erinnert an die Treue, treu zu sein, die Erde nicht zu verderben durch das Wasser. Er hat es einmal getan. Und so ist das, dieser Regenbogen ist ein Zeichen des Bundes, der Gnade. Es ist ein Gnadengeschenk. Er ist der Erde gnädig. Wo er vor der Flut gesagt hat, die Menschen sind böse von Jugend auf, ich will sie vernichten, sagt er nach der Flut genau dasselbe. Er sagt, das Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. Ich will die Erde nicht noch einmal mit Wasser vernichten. Ich will stattdessen gnädig sein. Und er setzt seinen Bogen als Erinnerungszeichen in die Wolken. Und dieser Bogen ist über seinem Thron, um seinen Thron herum. Rings um den Thron sah ich 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Drei Dinge wird hier über die Gemeinde Gottes gesagt, oder vier. Sie sitzen auf dem Thron, sie werden als Älteste bezeichnet, sie haben weiße Kleider an und sie haben goldene Siegeskränze. Das spricht darüber, dass Gott ihnen einen Ehrenplatz gegeben hat. Ich liebe Psalm 113. Psalm 113 ist ein wunderschöner Psalm. Lass uns den kurz lesen. Weil wenn ich ihn jetzt nur zitiere, dann ist das nur so halb. Ich kann den nicht so gut auswendig. Und der ist auch nicht lang, deswegen kann man den auch gut lesen mal. Halleluja! Lobt ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn. Gepriesen sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Singen wir doch immer noch. Ja? Vom Aufgang der Sonne. Hoch über alle Nationen ist der Herr über den Himmel. Seine Herrlichkeit. Er sitzt auf dem Thron. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der hoch oben thront, der in die Tiefe schaut, im Himmel und auf Erden, der aus dem Staub emporhebt den Geringen, aus dem Schmutz den Armen erhöht. Und wir haben das damals, als wir die Psalmen durchgemacht haben, haben wir das schon gesehen. dieses, dass er in die Tiefe schaut, bedeutet, dass er sich erniedrigt und schaut. Er geht hinab in den Staub und er hebt empor. Du kannst, im Griechischen wird hier das Wort auferweckt. Er weckt den Geringen aus dem Staub auf. Es ist die Totenauferstehung, von der hier gesprochen wird. Er hebt aus dem Staub empor den Geringen, aus dem Schmutz den Armen erhöht er, wie er selbst hoch erhoben ist. Um ihn sitzen zu lassen bei Edlen, bei den Edlen seines Volkes. Hier sitzen die Edlen, die 24 Ältesten. Du und ich, wir Geringen. Er erhebt uns aus dem Staub und setzt uns unter die Edlen. Das ist hier geschehen in Offenbarung 4. Er gibt uns den Siegeskranz, wo Paulus sagt in 2. Timotheus 4, Kapitel 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Wenn du zu denen gehörst, die darauf warten, dass Jesus wiederkommt, die ihn sehnlichst erwarten. Wenn du zu denen gehörst, die Jesus lieben, dann kannst du dieselbe Sicherheit haben wie Paulus. Paulus sagt, er wird mir diesen Siegeskranz geben. Lass dich nicht von den Zweifeln des Teufels in Unruhe bringen. Oh, wird Gott mich annehmen? Oh, ich krieg das doch alles nicht so hin. Er gibt uns die Siegeskrone der Gerechtigkeit. Es ist seine Gerechtigkeit, nicht meine Gerechtigkeit. Es ist die Gerechtigkeit, auf die ich vertraue. Wenn es um den Tag geht, wo ich vor meinen Richter komme, dann weiß ich ganz genau, ich kann nicht auf meine Taten, auf meine Werke vertrauen. Ich muss ganz allein auf die Gerechtigkeit Jesu Christi bauen. Ich habe es nicht verdient, Gott. Vater, ich habe so viel Mist gebaut. Und so viel Zeit, Lebenszeit verplempert, so viel Kraft, so viel gute Gaben, die du mir gegeben hast. Ich habe sie verschleudert, ich habe sie missachtet. Vater, vergib mir. Und nimm du mich an, aufgrund deiner Gerechtigkeit, aufgrund dessen, was du für mich getan hast, Herr. Was sagt Paulus? Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe das Vertrauen in Jesus bewahrt. Ich bin nicht abgehoben und am Ende in der Selbstgerechtigkeit gelandet, sondern ich bin geblieben in dem schlichten, einfachen Vertrauen auf meinen Retter und auf das, was er für mich getan hat. Und wisst ihr, dieses Vertrauen in das, was Jesus für mich getan hat, das bewirkt, dass in mir gute Werke reifen, dass in mir aus meinem Leben gute Werke herauskommen. Nicht, dass ich mir ganz viel Mühe gebe. Nicht, dass ich mich ganz doll anstrenge, weil ich weiß, ich muss doch eigentlich als Kind Gottes mich des Evangeliums würdig erweisen. Da muss ich mich jetzt ganz doll anstrengen. Frucht wachse. Sie wächst nicht. Ich verkrampfe mich. Es kommt nur so ein kleiner Pups raus. Nein, ich habe Glauben gehalten. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe immer wieder widerstanden in dem Kampf, den wir als Gläubige wirklich kämpfen. Der Kampf, den wir wirklich kämpfen, Geschwister, ist der Kampf der Selbstgerechtigkeit. Gegen die Selbstgerechtigkeit. Der Kampf gegen den Unglauben. Das Misstrauen gegenüber Gott. Und das ist es auch, wenn wir es mit Versuchungen zu tun haben. Versuchungen, die uns zur Sünde verleiten wollen. Diese Versuchungen wollen uns abbringen vom Vertrauen in unseren Gott. Wir wollen weiterbleiben im Vertrauen auf Gott. Und wir wollen weiterbleiben in diesem Vertrauen darauf, dass seine Gnade genügt. Wir wollen darin bleiben, in diesem und wir wollen stehen bleiben und standhalten in dem Kampf. Denn der Kampf ist gegen den Widersacher, der am Anfang Adam und Eva wozu versucht hat. Du kannst etwas sein ohne Gott. Ich kann ohne Gott nicht sein. Ohne Gott bin ich verloren. Ohne Jesus, meinen Retter, bin ich verloren. Ich brauche ihn. Und darin zu bleiben, in dieser Abhängigkeit von Jesus, in dieser Liebesbeziehung zu Jesus, das ist es, was mich gewinnen lässt, was mich den Lauf vollenden lässt, was mich zum Ziel gelangen lässt. Darin zu bleiben. Und dann diese Gewissheit am Ende des Lebens zu haben. Ich weiß, Paulus wusste, ich habe nicht mehr lange zu leben. Es wird bald zu Ende sein. Aber wie wunderbar ist es, auf dieser Zielgeraden zu laufen und zu wissen, ja, ich werde ankommen, ich werde den Siegeskranz empfangen. Ja, nach 8 Stunden Schwimmen, Fahrradfahren, Laufen, ja, und am Ende läufst du auf die Zielgerade und du weißt, jetzt steht mir der Siegeskranz bereit. Da vorne werde ich ihn in Empfang nehmen. Das ist unsere selige Hoffnung, Geschwister. Wir leben nicht in Angst vor dem Tod, sondern in großer Hoffnung und Zuversicht. Das ist die Zielgerade. Das ist das Band, was wir durchlaufen. Das Zielband. Ja, die Zielgerade ist das sozusagen der letzte Schritt, ne? Die letzten Schritte, die ich laufe. Und Paulus ist auf dieser letzten Wegstrecke. Er sieht das Ziel schon und er freut sich. Er weiß, der Herr ist da. Er hat die Siegeskrone, den Siegeskranz in der Hand. Und wie gesagt, versteht es richtig, Geschwister. Lasst euch nicht verführen zu denken, ja, das war Paulus, der Heilige, der das immer drauf hatte. Nein, es war Paulus, der sich immer und auch hier am Ende als der größte der Sünder bezeichnet hat. Er wusste, dass die Gerechtigkeit Christi, das ist, was ihm diesen Siegeskranz gebracht hat. Und das werden wir jetzt auch gleich in Offenbarung 4 noch sehen. Der Siegeskranz. Ja, die weißen Kleider. Es ist so wichtig, dass wir weiße Kleider haben. Lass uns dafür mal einmal springen. In der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 14. Es gibt in der Offenbarung 7 Glücksseligpreisungen, Seligpreisungen, wie es im Matthäusevangelium 8 Seligpreisungen gibt, gibt es in der Offenbarung 7 Seligpreisungen. Die erste Seligpreisung haben wir schon gelesen, na, selig, der das Buch liest und die es hören und bewahren. Hier in Offenbarung 22, Vers 14, glückselig, die ihre Kleider waschen. Womit waschen wir? Mit Persil? Wer reinigt uns? Das Blut Christi reinigt uns von aller Sünde. Wir waschen uns im Blut Jesu. damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore der die Tore in die Stadt hineingehen. Das ist der Grund, warum wir immer wieder Abendmahl feiern. Wir erinnern uns an diese Waschung. Wir vollziehen sie auch, indem wir Buße tun und umkehren, indem wir um die Vergebung unserer Sünden bitten. Indem wir unsere Sünde bekennen, reinigen wir uns von der Sünde. Das ist die Art und Weise, wie wir den Kampf des Glaubens kämpfen, indem wir unsere Sünden bekennen. So halten wir unsere Kleider auch rein. Das wird in Offenbarung 16 gesagt. Das ist die zweite Glückseligpreisung, die sich auf die Kleider bezieht. Offenbarung 16, Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb, sagt Jesus, glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Die Kleider bewahren, die weißen Kleider, die mir geschenkt wurden, mit denen ich angetan wurde. In Offenbarung 7, Vers 14 wird auch nochmal darüber gesprochen. Und da sehen wir dann ganz ausdrücklich, dass die Gewänder gewaschen und weiß gemacht wurden im Blut des Lammes. Hier steht es in Vers 7, Vers 14. Ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es, und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes. Die 24 Ältesten, die Gemeinde Gottes, ist die Gemeinde, die gewaschen ist im Blut des Lammes, im Blut Jesu, das er vergossen hat am Kreuz von Golgatha. Mit Siegeskränzen. Sie sitzen auf den 24 Thronen, sie herrschen mit Gott als Älteste. Offenbarung 4, Vers 5. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Das erinnert ein Stück weit an die Erscheinung Gottes am Sinai, wo Gott herabkam, um mit dem Volk Israel zusammen zu sein, Gemeinschaft zu haben, in ihrer Mitte zu wohnen. Und sie fanden es zu heftig, es war zu grauenerregend. Es war zu gewaltig. So gewaltig ist unser Gott. Um ihn herum sind Donner, Blitz, Stimmen. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Die sieben Geister Gottes hatten wir schon gesprochen, Jesaja 11, wer das nochmal nachschlagen will. Der siebenfache Geist Gottes. Die sieben Eigenschaften des Geistes Gottes. Sie brennen hier als Feuerfackeln, Feuer des Herrn, das herabkam auf die Gemeinde Gottes, Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen gesetzt haben. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Hier werden uns jetzt Seraphim gezeigt, wie wir sie auch in der Offenbarung sehen, die Jesaja hatte, in Jesaja 6. Dort sind auch von vier lebendigen Wesen die Rede, von Seraphim wird da gesprochen, feurigen Engeln, Engelwesen. Und diese Engelwesen sind voller Augen. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Sie schweben da rund um den Thron, diese völlig skurrilen, merkwürdigen Wesen. Es ist eine Zeit, wo es noch kein Computerdesign gab, wo man das noch nicht so irgendwie spacig designen konnte. Es ist eine herrliche Situation. Wunderbar. Und es ist eben nicht 3D animiert, sondern es ist real. Obwohl es etwas ist, was Johannes in einer Vision sieht, es ist etwas Reales. Etwas Greifbares. Es ist nicht nur eine Erscheinung. Es ist nicht nur irgendwie so eine Vision und wenn du sie ergreifst, dann ist es Luft. Wir können es nicht begreifen, wir können es nicht verstehen, wie man sich das vorstellen soll. Es ist in der Ewigkeit, es ist außerhalb von Zeit und Raum. Und dennoch ist es körperlich. Und diese Engel, sie sehen alles. Und das, was sie sehen, bringt sie dazu zu rufen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger. Sie preisen, sie beten Gott an. Wenn wir mit unseren zwei Augen durch die Gegend laufen, dann sehen wir auch die Herrlichkeit Gottes. Und dennoch jammern wir oft. Dennoch sehen wir oft nicht wirklich mit unseren Augen. Unsere Augen sind nicht wirklich geöffnet. Es sind nicht Herzensaugen. Es sind nicht geistlich erleuchtete Augen. Diese Engelwesen, sie sehen Gott. Sie sehen die Herrlichkeit Gottes. Und sie sehen sie viel besser, als wir sie sehen können. Diese vier Wesen, wie gesagt, ich hatte nicht so viel Zeit, mich vorzubereiten. Ich habe jetzt nicht da intensiv drüber studiert. Ich weiß, dass es teilweise diese vier oder von manchen Auslegern diese vier Wesen auf die vier Evangelien auch bezogen wird. Die vier Evangelisten, die Jesus bezeugt haben in dem unterschiedlichen Wesen und Charakter Jesu als Löwe, wie es später auch heißt, der Löwe aus dem Stamme Juda, als Stier, als Opferstier, als Mensch und als Adler, als mächtiger Adler. Aber das ist, ich sag mal so, das ist etwas, was in der Kirchengeschichte vielfach immer wieder auch zitiert wurde. Diese vier Wesen werden auch, oder findet man auch in der Erscheinung, Gotteserscheinung in Hesekiel. Ich weiß es nicht. Es ist letztendlich, sind es hier vier unterschiedliche Wesen, die Gott loben und preisen mit sechs Flügeln. Ganz außergewöhnliche Wesen. Wichtig ist aber, was sie sagen. Heilig, heilig, heilig. Herr, Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Dreimal drei. Heilig, heilig, heilig. Schon in Jesaja wird uns das gesagt, dass die Engel singen, heilig, heilig, heilig. Warum singen sie dreimal heilig? Warum nicht zweimal? Warum nicht viermal? Dreimal. Aller guten Dinge sind drei. Und Gott ist ein dreieiniger Gott. Auch wenn wir bis jetzt nur eigentlich zwei gesehen haben. Den, der auf dem Thron ist und die sieben Geister vor dem Thron. Der dritte fehlt noch, der kommt noch. Aber hier wird es nochmal gesagt, heilig, 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 Herr, Gott, Allmächtiger. Drei Wesenszüge Gottes, der Herr, der Gebieter, Gott als derjenige, der alles erschaffen hat, zu dem alles von dem alles kommt, zu dem alles ist, durch den alles ist. Und der Allmächtige, der alle Macht hat. Der war und der ist und der kommt. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Die Gemeinde wirft sich nieder, wenn die Engel, die mächtigen Engelwesen, Gott verherrlichen, wie viel mehr die schwachen, vergänglichen Menschen. Und ja, Gott hat sie erhöht, er hat sie neben sich gesetzt. Die vier Wesen, sie schweben drumherum und preisen Gott, aber die 24 Ältesten, sie sitzen genau wie Gott auf dem Thron, aber es hält sie nicht. Wenn die Engel anfangen zu singen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, da hält es sie nicht mehr. Nein, sie nehmen die Siegeskränze, die ihnen gegeben wurden, als eine Auszeichnung. Du hast gesiegt, hier ist der Siegeskranz. Oh, wie werden wir uns freuen, wenn er sagt, gut gemacht, du treuer Knecht. Du bist über weniges treu gewesen. Ich werde dich über vieles setzen. Hier, die Siegeskrone. Dein Thron, setz dich. Und voller Freude, voller Ehrfurcht setzen wir uns mit den Siegeskronen. Wir haben das Ziel erreicht. Wir sitzen mit Gott und regieren. Und dann wird uns auf einmal klar, das ist nicht meine Siegeskrone. Ich bin nicht der Sieger. Gott ist der Sieger. Nicht mir gebührt die Ehre, sondern ihm allein gebührt die Ehre. Er hat mich reich beschenkt, er hat mich so reichlich beschenkt, aber ich werde ihm die Ehre geben. Sie werden inspiriert von diesen Wesen und jedes Mal, und hier steht, Tag und Nacht hören sie nicht auf. Das heißt, diese 24 Ältesten bleiben nicht auf ihren Thronen sitzen, nein, sie fallen nieder. Und sie fallen beständig nieder. Das ist wieder so was Verrücktes von der Ewigkeit. Ne? Wir können uns nur Zeit, also so eine Sache nach der anderen vorstellen. Ne? Erst nehme ich das Buch in die Hand und dann lege ich es hin. Ne? Dass ich aber das die ganze Zeit mache, sozusagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich mache das nacheinander, so, ne? Immer nacheinander, so, das ist völlig idiotisch, ne? Also immer nacheinander, so das rauf und runter. Dass die 24 Ältesten die ganze Zeit sich sozusagen niederfallen, dann wieder aufstehen, die Engel singen wieder heilig, 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 die fallen wieder nieder, die singen weiter heilig, heilig, die fallen wieder nieder. Das ist doch völlig idiotisch, wenn du dir das vorstellst. Also da habe ich gar keinen Bock drauf. Eben, das ist hier ja nicht, das ist ja nicht in Zeit und Raum, das ist in Ewigkeit. Wir sind entrückt aus Zeit und Raum. Diese Zusammenhänge von vorher, nachher, die sind hier aufgehoben. Es drückt etwas aus, was viel tiefer ist, als was du ausdrücken kannst in einem Nacheinander. Es ist die Gegenwart Gottes und das, was mit den Wesen, die dort um Gott herum sind, geschieht. Es ist ein Vorgang, der zu einem Zustand wird. Aber das ist auch nur ein unvollkommener Versuch, das zu beschreiben. Wir werfen uns nieder, wir beten ihn an. Das ist Anbetung, wahre Anbetung. Dieser mächtige Herr, dieser König, dieser Gott, der uns erhöht hat, der uns gerettet hat, der noch mehr uns gekrönt hat. Ihm gebührt alle Ehre. Er hat uns mit einer Krone beschenkt, die seine Krone ist. Also gebührt ihm die Ehre dafür. Aber das ist die Liebe, die Gott will. Gott will, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Er will nicht unsere sklavische Unterordnung, sondern genau das möchte er. Er möchte uns mit etwas beschenken, was wir gar nicht verdient haben. Und er möchte in uns eine Bewegung erzeugen, die ihm das, was er uns geschenkt hat, wieder zurückgeben. Er hat uns geliebt und wir haben es nicht verdient. Er hat seine Liebe in uns ausgegossen. Wir haben es nicht verdient. Und das, was er möchte, ist, dass wir ihn zurücklieben, dass wir diese Liebe wieder zurück zu ihm fließen lassen. Lass uns niederfallen. Und das ist Psalm 95. Drückt das so wunderbar aus. Psalm 95 ist genau diese Bewegung. Wir sind mittendrin im Thronsaal. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen, dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank, lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer, er hat ja alles gemacht und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Das eine ist diese Betrachtung, das ist der Gott, der alles geschaffen hat, dieser Allmächtige. Und dann dieses Innewerden, ja, auch ich bin doch nur Teil dieser ganzen Schöpfung, die er gemacht hat. Und dieses Innewerden, ich bin ein Geschöpf Gottes, ich bin nicht mein Eigentum, sondern ich bin sein Eigentum. Er hat mich gemacht, er hat mich ins Leben, ins Sein gerufen und er hat mein Leben erfüllt und hat es gebraucht und er hat es vollendet und er hat mir die Ewigkeit geschenkt. Er hat uns gemacht. Das, wenn mich das wirklich erfüllt, dann zwingt es mich auf die Knie. Dann macht es mich ehrfürchtig, dann macht es mich zutiefst ehrfürchtig, weil ich merke, all das, all meine falschen Gedanken über mein eigenes Ich, das zählt überhaupt nicht mehr in Ewigkeit. Nur noch er, der wunderbare Gott, der Herr und König. Und sie sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen. Weil du es wolltest, ist alles gemacht worden. Weil du es wolltest, sind auch wir gemacht. Um deines Willens sind wir. Deswegen gebührt dir alle Ehre. Und das ist solch eine totale Hingabe, ein totales Vertrauen, sich total niederwerfen in den Herr, in dem Herrn. Das ist etwas, was die Gemeinde dort im Himmel tut, was Johannes gesehen hat. Das ist unser Ziel, Gott in dieser Weise zu begegnen und so inne zu werden, dass er Gott ist. Und nicht nur, dass er Gott ist, sondern dass er der heilige, herrliche, mächtige, allmächtige Gott ist. Und dass er, dieser heilige, herrliche, mächtige, dass er unser Gott ist, unser Schöpfer. Der Schöpfer aller Dinge. Vater, wir danken dir für diesen Blick in den Himmel, den du uns durch Johannes gewährst. Und wir sehen die Anbetung deines Volkes im Himmel, die du gesammelt hast, die du entrückt hast, die du auferweckt hast. Aus dem Staub hast du sie heraufgeholt in deine Herrlichkeit. Herr, das ist das, was du uns verheißen hast. Wir werden unter den Edlen sitzen. Herr, und wir wollen jetzt schon durch deinen Heiligen Geist lernen, dich zu loben, dich zu preisen, dir zu danken in allen Dingen. Aber wirklich deiner Heiligkeit und Größe und Herrlichkeit und Macht inne zu werden und dich anzubeten. Denn du bist würdig, nur du bist würdig, Ehre zu empfangen, Herr. Und wir wollen um Vergebung bitten, Herr, wo wir in irgendeinem Punkt, heute an diesem Tag, in unserem ganzen vergangenen Leben, dir die Ehre geklaut haben. Du allein bist würdig. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Und alles, was gut in unserem Leben ist, was wir vielleicht Gutes getan haben, es kommt von dir. Du hast es bewirkt. Herr, dir gebührt alle Ehre. Wir wollen dich verehren, wir wollen dich verherrlichen. Und wir wollen, wie diese Gemeinde, wir wollen mit Paulus auf diesen Tag zulaufen, in diesem Lauf. Wir wollen durchhalten bis zum Ende. Wir wollen uns immer wieder daran erinnern, dass es das Vertrauen in deine Gerechtigkeit ist, was uns zum Ziel bringt. Herr, bitte, schenk du, wenn wir jetzt dein Mahl nehmen, dass wir uns waschen, unsere Kleider waschen in deinem Blut, dass wir unsere Sünde bekennen und ja, deine Vergebung in Anspruch nehmen. Dass wir im Vertrauen auf deine Gnade dieses Mal nehmen und uns auch daran erinnern und daran fest werden, fest in der Gnade, dass wir ohne dich nichts tun können, dass wir ohne dich nicht in den Himmel kommen werden. Aber mit dir werden wir den Sieg erringen, werden wir das Ziel erreichen, werden wir den Glauben bewahren. Und werden das Ziel erreichen. Danke dafür, Herr. Segne jetzt dein Mahl. Gib du uns dein Mahl, dein Leib, dein Blut, was du gegeben hast am Kreuz von Golgatha, zur Vergebung unserer Sünden, zum neuen Bund, der ewig hält. Lob und Dank sei dir, Herr. Amen.